Willkommen zurück in Frerchons Buch mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um Sacharja 9 bis 14. Im zweiten Teil des Buches Sacharja stoßen wir auf die nächste Schicht apokalyptischer Literatur. Das Ganze ist ja weniger aus einem Guss als bei Joel, aber die Abhängigkeit von der vorausgehenden Tradition ist gleich stark. Mit seiner fast magischen Sprache und einer großen Anzahl von Textkorrekturen ist dieser anthologische Stil schwer auszulegen. Jeder Abschnitt ist wie eine Pflanze, die ihre Wurzeln und Zweige in jede Richtung ausstreckt oder wie ein musikalischer Ton mit all seinen Obertönen. Das Einzige, was man tun kann, ist, einige der wichtigsten Gesichtspunkte herauszustellen, und das ist auch die Art und Weise, wie spätere Generationen diese Kapitel im Allgemeinen behandelt haben. Das Grundgerüst von Sacharja 9 bis 14 besteht aus dramatischen Eingriffen des Pilgergottes, der sein treues Volk in titanischen Kämpfen gegen feindliche Mächte zu läutern und zu retten und endlich die verheißene Heilszeit einzuleiten kommt. Einmal kommt Gott vom Norden, ein anderes Mal aus dem Süden und dann vom Osten. Diese Eingriffe sind immer mit der Rückkehr der zerstreuten Teile des Volkes verknüpft. Das wird in Worten geschildert, die sowohl an den Exodus aus Ägypten als auch an die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft Assyrien erinnern. Auf übernatürliche Weise tut sich mitten auf dem Ölberg östlich von Jerusalem eine königliche Straße auf und wörtlich, dann wird der Herr mein Gott kommen und alle Heiligen mit ihm. Aber am Ende werden auch die Überlebenden der Nationen kommen. Sie werden jedes Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, um an der größten Pilgerfahrt in Israel zum Laubhüttenfest teilzunehmen. Von da an umfasst die anbetende Gemeinde die ganze Welt. Sacharja 9 bis 14 ist in seiner Kritik an den Führern des Volkes eng mit Jesaja 56 bis 66 und Maleachi verwandt. Aber besonders wird der Verfasser des zweiten Teiles von Sacharja durch Ezechiel angeregt. Er nimmt dessen Allegorie vom bösen und guten Hirten geschickt auf und kündigt das Austauschen der Hirten an durch neue Herrscher aus dem Haus Juda. Er bedient sich auch der Polemik, wo die Landbewohner gegen die Einwohner Jerusalems ausgespielt werden. Das wird besonders in Sacharja 12 deutlich, wo es heißt: Dann wird der Herr zuerst die Zelte Judas retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Einwohner Jerusalems nicht zu groß wird gegenüber Juda. Hier wird auch Interesse an einer Wiedervereinigung des ganzen Israel deutlich. Juda wird mitbedacht an die Seite von Ephraim und Josef, den früheren Nordstämmen, gesetzt, was in starkem Kontrast zu Esras und Nehemias Schmähreden gegen das Volk des Landes und gegen die Samaritaner steht. Das schließt jedoch eine echte Verehrung des Verfassers für Jerusalem nicht aus, das am Ende eine Quelle lebendigen Wassers für die ganze Welt und ein Sammelplatz für alle Nationen sein wird, was durch die geografische Umgestaltung des Landes noch unterstrichen wird, so heißt es in Sacharja 14. Das ganze Land wird sich in eine Ebene verwandeln, Jerusalem aber wird hoch emporragen und an seinem Platz bleiben. Auch in diesem zweiten Teil Sacharjas werden die falschen Propheten angegriffen. Damit wird ein Thema aufgenommen, das den meisten klassischen Propheten zuvor vertraut war. Wer sind nun die Priester und Propheten, die Führer der Nation? Die Wahrsager, die die Lügen schauten, oder die Händler, die schließlich aus dem Tempel geworfen werden? Der Text bleibt in dieser Hinsicht wahrscheinlich mit Absicht mehrdeutig. Ein letztes Thema in Sacharja 9 bis 14 sollte hervorgehoben werden, das Wiederaufleben eines gewissen Messianismus. Die folgende Weissagung ist ein klassisches Beispiel dafür. Sacharja 9, 9 folgende: Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir! Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für alle Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Die auffallendste Eigenschaft dieses kommenden Königs ist seine Zurückhaltung. Er ist nichts anderes als ein Stellvertreter für den Herrn, den wahren, universalen König. Er verbreitet Klarheit und enthält niemandem etwas vor. Die Worte, die im Allgemeinen mit „Er ist gerecht und hilft“ übersetzt werden, stehen eigentlich im Passiv, so dass es genauer so heißen müsste: „Der Empfänger der Gerechtigkeit und Hilfe, die von Gott kommt“. Auch demütig ist nicht die Übersetzung von Anaf, sondern von Ani, das eine konkretere, weniger geistliche Färbung hat. Es bezeichnet jemanden, der niedergebeugt oder sogar bedrückt ist. Dieser bescheidene König lässt einen sehr alten Brauch wieder aufleben. Er reitet auf einem Esel und verachtet Pferde. Wo in der Bibel, besonders beim zweiten Sacharja, von Pferden die Rede ist, da sind sie oft ein Symbol menschlicher Macht, die ohne Gott oder sogar gegen ihn ausgeübt wird. Indem er Kriegsgerät aus einem wiedervereinigten Israel vernichtet, wird der neue König eine Friedenszeit für die ganze Erde von Meer zu Meer einleiten. Hier ist nicht von einem Sieg in einer Schlacht die Rede, sondern vielmehr von einer Umwandlung des auserwählten Volkes, die in einer Art Osmose den Übergang in eine neue Lebensform für die ganze menschliche Rasse bewirkt. Die Parallele mit dem Gottesknecht Deutero-Jesajas ist deutlich erkennbar, wenn auch nicht auf der sprachlichen Ebene, so doch auf einer tieferen Bedeutungsebene. Die Parallele zum Gottesknecht setzt sich in der zweiten messianischen Gestalt dieser Kapitel noch weiter fort, falls wir diesen Begriff für jemanden verwenden können, der niemals in Person da ist, sondern nur in der Rückschau gesehen wird und am Ende mit der Gestalt Gottes selbst verschmilzt. Das ist der Durchbohrte, dessen Tod große Trauer in Jerusalem bewirkt, und aus ihr entspringt eine Quelle zur Reinigung der Stadt. Noch einmal: Die Parallele zum Gottesknecht ist eher eine Frage des Inhalts als der Form. In beiden Fällen wird der wahre Wert der Gestalt erst nach ihrem Tod erkannt, einem Tod, der für andere lebensspendend ist. Die Weissagung sagt fast nichts über die Person des Durchbohrten aus, nur dass er mit einem Einzelkind und einem erstgeborenen Sohn verglichen wird. Im Übrigen tritt er hinter Gott zurück. In Sacharja 12,10 steht im hebräischen Text: „Mich, den sie durchbohrt haben“. Das waren die Ausführungen von Frère John zu den Kapiteln 9 bis 14 des Propheten Sacharja. In der nächsten Episode geht es um den Propheten Daniel. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.